Und das Thema für den heutigen Gottesdienst, das habe ich schon seit einem halben Jahr auf dem Herzen. Man kann da frei wählen und das ist das Thema, je näher das an diesen Gottesdienst rankam, fragt man sich immer, ist das richtige Thema, ist das das, was dran ist oder hätte ich nicht was anderes nehmen sollen? Das sind so diese Zwänge von der Kirche, sind manchmal besser und manchmal am Ziel. Das Thema, das ich heute hier habe, ist überschrieben, was willst du? Was willst du? Bevor wir aber da einsteigen, möchte ich einfach noch beten. Mein lieber Vater im Himmel, herzlichen Dank, dass du unser Herr und Heiland bist und dass du unsere Wünsche, unsere Gedanken, du weißt ganz genau, was wir wollen. Hab Dank, Herr, dass du unser Herr und Heiland bist und ich möchte dich jetzt ganz besonders bitten, dass du durch dein Wort redest und benutze du mich als dein Sprachrohr. Nicht meine eigenen Worte, sondern deine Worte sollen hier gesagt werden. Amen. Amen. Die Frage, was willst du, empfindet man vielleicht auch ein bisschen zu unhöflich. Was willst du? Ja, ist vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll auch zum Teil. Wenn man in ein Restaurant geht, dann fragt keiner, was willst du? Da fragt man, da wird man gefragt, was möchten Sie denn? Wenn man im Laden geht, im Bekleidungsladen zum Beispiel, da wird man gefragt, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, was willst du? Jesus hat diese Frage mal gestellt in Markus 10, Vers 51. Da kam ein Blinder, der hat geschrien, Jesus, du Sohn Davids, und dann haben sie ihn zu Jesus gebracht und dann hat ihn Jesus gefragt, was willst du? Das war der blinde Bartimäus. Was willst du? Und dann hat er die Ergänzung gebracht, was willst du, dass ich für dich tun kann? Da kommt dieser Bartimäus, dieser Blinde, auf Jesus, zu Jesus. Jeder sieht doch ganz genau, was mit ihm los ist. Er hat zwar keine drei Punkte hier an der Jacke, aber jeder wusste, das ist ein Blinder. Und er sieht doch ein Blinder, was dieser Blinde will. Und er kommt zu Jesus und Jesus fragt ihn, was willst du? Das ist doch fast, wie wenn jemand hier zur Tür reinkommt, dann gibt es den Arm im Gips total und dann fragt man ihn, hast du dich im Arm verletzt? Das ist doch Sarkasmus. In dem heutigen Text, den ich ausgewählt habe, stellt Jesus auch so eine Frage an einen Kranken. Was willst du? Willst du gesund werden? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehöre nicht unbedingt zu diesen Menschen, die gerne ins Krankenhaus gehen, in Pflegeheimen, Altheimen. Manche Heimen, da riecht man schon, wie es da so drin ist. Auf den ersten Blick stellt man fest, das ist ein besonderer Ort. Ein ganz besonderer Ort war mit Sicherheit auch Bethesda. Der Name bedeutet übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Aber wenn wir den Text genau lesen, war es nicht das Haus der Barmherzigkeit, es war eher das Haus des Elendes. Ich möchte diesen Text lesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf mitlesen. Johannes 5, Vers 1 bis 9. Johannes 5, 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Dieser Teich im Eingangsbereich von Jerusalem, Bethesda, waren 5 Hallen. Ein Freund von uns, der hat mir gestern Morgen erzählt, war auf der Israelreise. Die Ausgrabungen an der Stelle sind schon sehr weit fortgeschritten. Es war tatsächlich so, dass diese 5 Hallen so um diesen Teich angeordnet waren. Ein wunderschöner Platz. In der Mitte von diesen Hallen ein Pool, also Teich. Aber drumherum in diesen Hallen Elend. Unzählig viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte, so sagt das die Bibel. Manche Geschichtsschreiber sprechen von einem der ersten antiken Krankenhäuser. In der antiken Gesellschaft, da war es üblich, dass solche Krankenräume, solche Anstalten erforderlich waren, denn da waren die Kranken zusammen versammelt. Man wusste, hier waren diese Kranken. Hier durfte man eben auch krank sein, also hilfebedürftig. Die Frage ist natürlich, warum sind die Menschen krank, dass sie hierher kommen? Manche Menschen vermuten, dass die Ursache von Krankheiten eine Strafe Gottes ist. Gott würde die Menschen bestrafen, die Schuld und Sünde auf sich geladen haben. Bei einem Blinden fragten die Jünger mal Jesus, wer hat hier gesündigt? Er selber oder seine Eltern? Und manchmal wird auch gefragt, nicht nur er, ist es jemand in der Verwandtschaft, in der Ahnengalerie? Diese Meinung gab es damals in der jüdischen Gesellschaft auch. Sie schlossen dann schlussendlich die Lahme, Blinde, Krüppel und andere mit körperlichen Mängeln sogar aus ihren Gemeinschaften, aus ihren Gottesdiensten aus. Davon hält Jesus nichts. Ihn beschäftigt diese Krankheit. Er ist gekommen zu den Mühseligen und Beladenen. Im Text heißt es, es waren viele Kranke und dann werden sie in 3 Gruppen aufgeteilt. Blinde. Was genau sind Blinde? Natürlich Menschen, die nicht sehen können. Manche sind von Geburt an blind. Manche auch durch Krankheit oder durch einen Unfall. Aber es gibt auch Menschen, die sehen können und doch nicht sehen. Von denen sagt die Bibel, sie sollen sich bitte schön Augensalbe kaufen, damit sie sehen können. Viele verschließen auch ihre Augen, um Dinge nicht sehen zu können. Ihr kennt das Spiel, wenn kleine Kinder sich die Augen zuhalten, der Meinung sind, mich sieht keiner. Manches wollen wir einfach nicht sehen, wir sehen weg. Ich persönlich möchte sehen Dinge, Situationen, so wie Gott sie sieht, quasi aus der Vogelperspektive. Sehen, wie Gott sie sieht. Ja, Jesus fragt, was willst du, wie willst du sehen? Die zweite Gruppe sind die Lahme. Was sind Lahme? Ich habe im Duden nachgeschaut. Lahme sind durch eine Verletzung oder eine Körperbehinderung gelähmt und daher unbeweglich. Meine Frau Karin und ich, wir haben uns in Osterferien einen Urlaub gegönnt. Wir waren in Dubai. Wir waren mit einer Reisegruppe unterwegs. Und wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs ist, da lernt man schon so manches. Es waren Leute dabei, die kannte niemand. Und ein Ehepaar ist uns besonders aufgefallen. Das Ehepaar war schon öfters in Dubai. Die Frau kannte sich sehr gut aus und der Mann ist mit seinen 2 Koffern immer so mitgelaufen. Sie hat auch 2 Koffer gehabt. Wir brauchten nicht ganz so viel Gepäck wie die. Und da habe ich mal mit diesem Mann geredet, der war ungefähr unser Alter. Er sagte, er wäre Rentner, er arbeitet nicht mehr. Und den Eindruck machte er dann nicht. Und dann hat die Frau erzählt, ihr Mann ist so krank, er bekommt immer das Essen, das Frühstück und das Essen aufs Zimmer. Er kann nichts mehr machen, er kann nicht mehr Auto fahren. Und als wir ihn so sahen, mit seinen 2 Koffern am Flughafen, so von einer Abfertigungshalle zum Zoll und so weiter, da konnte ich mir das einfach nicht so vorstellen. Und meine Frau und ich, wir waren uns einig, dieser Mann ist von seiner Frau gezähmt worden. Er ist gelähmt worden. So hart sich das anhört. Wir alle wissen, wie wichtig regelmäßiges Bewegen ist, Training. Gerade wenn man älter wird, da muss man etwas tun. Ich war heute Morgen kurz vor 7, war ich eine knappe Stunde beim Joggen im Wald. Das war richtig toll. Dieser schöne Morgen im Wald führte, war sehr schön. Meine Frau besucht regelmäßig einen Fitnesskurs bei der Volkshochschule. Wir haben Freunde, die haben eine Physiopraxis und ein Fitnessstudio. Die erzählen mir immer wieder, wie Menschen durch Kurse und Training von ihrer Gelähmtheit wieder fit werden. Es gibt aber auch Lahme, die können nicht mehr durch Kurse und Training fit werden. Trotzdem sind sie sehr, sehr beweglich. Da ist zum Beispiel Samuel Koch, der durch einen Unfall bei Wetten, dass gelähmt ist. Er ist sehr viel unterwegs. Oder Nick Wojcik, der ohne Arme und Beine auf der ganzen Welt unterwegs ist als Motivationstrainer. So gibt es viele Menschen mit Behinderung, die damit leben und trotzdem sehr beweglich sind. Paulus schreibt auch einmal etwas von einer Krankheit, die ihn gelähmt hat. Er nennt das sogar Pfahl im Fleisch. Was genau das war, wissen wir nicht. Aber er war im Dienste des Herrn als Missionar erfolgreich unterwegs. Ja, was willst du? Die dritte Gruppe sind die Ausgezehrten. Ausgezehrt wird man heute übersetzen, das sind die Leute mit dem Burnout. Wie viele stehen im Stress und haben keinen Ausgleich mehr und finden keine Ruhe? Sie sind ausgezehrt, sie sind ausgebrannt. Da hilft es nichts, wenn man sie motiviert. Wenn man sagt, auf geht's, Kopf hoch, tschakka, tschakka. Meist braucht es dann professionelle Hilfe. Ja, Jesus. Jesus fragt auch die Ausgezehrte, was willst du? Hast du noch einen Wille? Was willst du? Dann gibt es auch Menschen, deren Lebensmittelpunkt ist die Krankheit. Wenn man mit ihnen redet, ist man nach wenigen Sätzen bei dem Thema. Die Krankheit ist ihr Lebensinhalt. Sie wollen eigentlich gar nicht so richtig gesund werden. Thomas Mann hat einmal einen vortrefflichen Roman geschrieben mit dem Titel Der Zauberberg. In dem Buch geht es um eine Lungenheilanstalt in den Schweizer Bergen in der Nähe von Davos. Die Menschen, die sich diesen Aufenthalt leisten können, kommen dorthin, um gesund zu werden. Thomas Mann macht in diesem Roman deutlich, dass die eigentliche Krankheit des Menschen woanders liegt. In seinem Innern, in seinem Charakter, in seiner Schuld. Vielleicht ist solch ein Ort auch Bethesda gewesen. Dort kamen Menschen hin und lebten dort, weil sie sich Befreiung erhofften. Was einen wundert, dass der Mensch, der schon fast 40 Jahre sich dort aufhält, immer noch an Heilung glaubt. Gesund zu werden, wieder dazu zu gehören, in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, denn das hat für viele Menschen doch höchste Priorität. Letzten Donnerstag war ich in der Physio. Wenn man da auf der Massagebank klickt und da eine Therapeutin an einem rumschraubt, hat man auch Zeit, mit ihr über alle möglichen Dinge zu reden. Und ich habe ihr erzählt, dass ich heute hier Gottesdienst halten darf, predigen darf. Und hat sie mich gefragt, und was hast du für ein Thema? Ich habe ihr die Geschichte erzählt und gesagt, das ist mein Thema. Dann erzählte sie mir, dass sie vor kurzem eine Patientin hatte, die kam mit unwahrscheinlich starken Schmerzen in die Behandlung. Sie hat eine sehr professionelle Behandlung und Therapie mit ihr gemacht und die war innerhalb kurzer Zeit erfolgreich. Sie hatte plötzlich keine Schmerzen mehr. Und dann hat sie gesagt, sie war erstaunt, die Frau war gar nicht zufrieden damit. Sie wollte Schmerzen haben. Sie hatte gar kein Thema mehr, wenn das weg ist, über was rede ich denn? Sie wollte keine Schmerzen mehr haben. Sie wollte diese Schmerzen haben. In unserem Text, da gibt es keine professionelle Hilfe. Hier am Teich Bethesda, da liegen die Kranken nicht da, weil sie auf einen Arzt, eine Operation, eine Visite oder auf eine Therapie warten. Sie liegen da, weil sie glauben, dass der Teich die heilende Wirkung hat. Und sie gehören in diese Gemeinschaft. Sie sind in guter Gesellschaft anscheinend. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ein Freund von uns ist in China als Missionar tätig. Er hat schon viele Gemeinden gegründet und arbeitet auch dort unter Leprakranken. Und er sagt, in China ist es so, wenn jemand an Lepra erkrankt, dann wird er ausgestoßen. Der Ausweis wird ihm abgenommen, er wird als Bürger von China gelöscht, er hat keine Identität mehr, er wird abgeschoben in ein bestimmtes Gebiet und da sind die ganzen Lepra-Leute zusammen. Und unser Freund geht da eben wieder hin und bringt ihnen was zu essen, Reis. Er kauft immer Lastwagen von Reis und bringt es ihnen. Und die Lepra-Kranken, die da liegen, hat er mal gefragt, und was ist für dich Himmel? Und sagen sie, hat einer gesagt, mal mich satt essen zu können. Diese Leute sind ausgestoßen. Und ich denke, das ist auch hier an diesem Ort so. Diese Leute sind abgestoßen, ausgestoßen, ausgerechnet. Jesus geht dahin. Jesus besucht sie. Und nur ganz wenige, die da in diesen fünf Hallen am Teich Bethesda liegen, verlassen diesen Ort wieder als Geheilte. Viele schaffen es einfach nicht, an diese heilende Quelle zu kommen. Wir stellen uns mal das vor, immer wach zu sein, bis sich das Wasser bewegt. Bei jeder Unterhaltung immer einen Blick auf diesen Teich zu haben, auf diesen Pool. Bewegt er sich, ist es vielleicht der Wind oder ist der Engel jetzt runtergestiegen? Man kann sich gar nicht richtig unterhalten, weil man immer angespannt auf diesen Teich schaut. Denn immer, wenn sich das Wasser bewegt, wenn sich gewisse Kreise im Wasser zeigen, wenn ein Engel das Wasser bewegt, dann muss man schnell sein. Nur der Erste, der das Wasser berührt, wird gesund. Ganz egal, was er für eine Krankheit hat. Und jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegt, versucht dieser Mann seit 38 Jahren auch dahin zu kommen. Aber es ist immer zu spät. Es sind so viele Kranke, die nach vorne wollen. Tappen, humpeln, kriechen, springen. Sicher wurde gekämpft, gedrückt, geschlagen. Dieser Mann war bisher nie schnell genug. Immer waren andere schneller. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Mann nun zumute ist? Schon so lange wartet er auf Heilung, doch bisher vergeblich. Er hat nur eine Hoffnung, dass ihm jemand hilft, sich um ihn kümmert. Ja, er lebt. Für Jesus ist jeder Mensch so wertvoll, dass er ihn liebt. Auch die Kranken sind Jesus so wichtig. Deshalb geht er dahin. Geht er in diese Hallen an diesen Teich Bethesda. Ihm sind die Kranken wichtig. Und unter den vielen, die da liegen und die da sind, sieht er den Einzelnen. Dieser eine Mann, der schon seit 38 Jahren krank da liegt. Wahrscheinlich war er behindert. Diese Krankheit war aber nicht das Einzige, was er hatte. Viel schlimmer war noch dies. Als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Das ist doch eine einfache, geschlossene Frage. Auf so eine Frage antwortet man mit Ja oder mit Nein. Der Kranke antwortet aber folgendermaßen: Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Niemand kümmert sich um ihn. Ich habe keinen Menschen. Mit dieser Klage des Kranken damals am Teich Bethesda vor 2000 Jahren sind wir mitten in unserer heutigen Gesellschaft. viele aus der Bahn geworfene Menschen, hoffnungslose, leidende, einsame, sterbende. Aber auch junge Leute erleben und empfinden das ebenso. Ich habe keinen Menschen. So klagt dieser Mann, der seit 38 Jahren krank lag, in trostloser Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit verbannt. Anfänglich haben ihn vielleicht noch manche Menschen aus seiner früheren Umgebung besucht. Sie haben vorbeigeschaut, Angehörige, Familienmitglieder, Freunde. Aber immer mehr ist er sich vereinsamt. Was soll man auch mit ihm reden? Helfen kann man ja doch nicht. Wer kennt das nicht? Man ist ganz erschüttert über die Nachricht einer unheilbaren Krankheit, die einen vertrauten Menschen erreicht hat. Man besucht ihn noch, um Zuversicht und Trost zu vermitteln. Die Besuche werden dann mit der Zeit aber seltener und hören vielleicht ganz auf. Menschen auf der Schattenseite werden schnell einsam. Faszinierend finde ich, dass dieser Mann nach 38 Jahren immer noch eine kleine Kraft hatte. Etwas war bei ihm am Lodern, am Flackern. Und das erinnert mich an das Wort in Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Oder wie es in Psalm 34 heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Überschätzen wir aber auch nicht die Kraft Gottes, die in unserer Schwachheit, in unserem schwachen Willen viel bewegen kann. Solange wir leben, ist in uns Lebenskraft und Lebenswillen. Und Gott schenkt uns diese Lebenskraft und diesen Lebenswillen. Jesus, der Arzt, der Heiland, er besucht die Kranken. Es heißt, Jesus sieht den Kranken dort liegen und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte. Jesus sieht und hört. Er sieht und hört, noch bevor der Kranke ihn kennt. Er weiß nicht, wer dieser Mann ist, der vor ihm steht. Jesu Barmherzigkeit hier richtet sich nicht nach der Schwere der Erkrankung, sondern an dieser Stelle nach seiner Dauer. Wie lange leidet dieser Mensch wohl? Wie lange kann er leiden? Wann erlischt seine Hoffnung? Und wann beginnt er mit der Krankheit zu leben? Im Zauberberg von Thomas Mann wird deutlich, dass die Menschen gar nicht gesund werden wollen, weil sie sich in ihrer Krankheit wohlfühlen. Auch das gibt es. Ob es auf diesen Kranken zutrifft, bleibt spekulativ. Interessant ist nur, dass Jesus ihn fragt, ob er gesund werden will. Jesus spricht ihn an, willst du gesund werden? Die Frage ist einzigartig. Denn wenn der Mann nicht gesund werden wollte, warum wäre er dann überhaupt hier? Warum fragt er so etwas? Die Krankheit ist etwas Heiltypisches. Es gibt Kinder, die sich ganz bewusst erkälten, um zum Beispiel in verschiedenen Klassenarbeiten in der Schule verbleiben zu können. Ein junges Mädchen hat uns mal erzählt, sie wollte keinen Sport machen, hat sie zu dem Sportlehrer immer gesagt, sie hat ihre Tage und dann durfte sie im Sport fahren. Andere erkranken physisch, weil sie ein psychisches Problem haben. In dem Buch von Joel Greenberg, Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, fragt die Therapeutin ein an Schizophrenie erkranktes Mädchen, ob sie gesund werden wollte. Sie fragt daraufhin, ob es denn in der Realität so viel besser sei, als in der von ihr geschaffenen Scheinwelt. Darauf die Therapeutin, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Der Satz ist Programm. Der Mensch, besonders der lange leidende Mensch, braucht den Wunsch und Willen, gesund zu werden. Im Zauberberg sagt der Protagonist, dass die Krankheit einem eine Würde verleihe. Man wird beachtet, man wird gepflegt. Die Krankheit verbinden die Kranken miteinander. Die Krankheit wird so, denke ich, in der Regel von diesen Menschen gehasst. Doch zugleich lässt man sie nicht los, weil auch die Gesundung nicht das Paradies auf Erden bedeutet. Der Kranke antwortet fast: Entschuldigung, Verzeihung, dass ich schon seit 4 Jahrzehnten hier der Krankenkasse auf der Tasche liege. Aber niemand hilft mir wirklich. Der Kranke antwortet auf die Frage Jesus nicht mit einem eindeutigen Ja, ich will. Er bezeugt, was alle wissen, er kommt zu spät zu dem Wunder der Wasserheilung. Doch auch das darf sein. Jesus hört dem Kranken zu. Der Kranke darf sagen, was ihn beschäftigt, bedrückt. Und Jesus hört gewissermaßen aus der Beschreibung das Ja heraus. Jesus befiehlt nun diesem Kranken: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Steh auf. Jesus sagt das zu einem Mann, der nicht weiß, wer Jesus ist. Ein Wunderheiler vielleicht. Er nennt ihn ja Herr. Wir hören nichts davon, dass der Kranke in seinen Beinen plötzlich gespürt hat, dass neue Kraft in seinen Glieder kommt. Kein Kribbeln, kein Zucken. Steh auf, sagt Jesus. Halte. Wage einen Schritt aus dem Elend nach draußen. Steh auf, meine Kraft ist in dir und führe das Leben außerhalb von Bethesda fort. Nimm dein Bett, das Zeichen deiner Niederlage, deiner Tränen, deiner zerstörten Hoffnungen, aber auch der Ort, wo dein kleines Königreich ist. Bis heute ist bei einem Krankenbesuch der Besucher angehalten, nicht ungefragt sich auf das Bett des Kranken zu setzen. Denn es ist sein Privatbereich, den der Kranke hat. Nimm dein Bett, deine Sicherheit, deinen Privatbereich und geh damit raus. Raus zu den Menschen. Ein neuer Abschnitt beginnt. Jesus sagt: Geh hin. Löse dich. Bewusst vom Hort der Krankheit. Jesus allein kann helfen. Und Jesus will das Leben. In diesem weiten Horizont steht diese Begebenheit am Teich Bethesda, denn Gott will ganzes, heiles Leben. Manchmal nicht äußerlich, aber innerlich. Jesus will uns so berühren und begegnen, dass wir herauskommen aus unserer Trostlosigkeit und Einsamkeit. Auch raus aus unserem persönlichen Ort. Bethesda, den Ort, den mancher von uns sicher innerlich kennt, raus aus diesem Ort. Dieser Kranke ist in die, Jesus ist in die Welt gekommen, damit dieser Kranke, die Hoffnungslose, mit Hoffnung erfüllt werden. Traurige Zuversicht muss gewonnen werden. Einsame Zuversicht, Zuwendung muss erfahren werden. Verbitterte Freundlichkeit gestoppt werden. Jesus ist für uns Mensch geworden, damit wir Menschen für andere werden können. Damit zeichenhaft das sichtbar wird, was Gott für alle Menschen will. Heil und volles, erfülltes Leben. Und in der Nachfolge können wir unsere Bemühungen füreinander wie Lichter aufstecken, die hinweisen auf die Herrlichkeit des Lebens, die uns nach aller Dunkelheit verheißen ist. Wir sind alle eingeladen, uns berühren zu lassen. Von der Liebe Gottes in Christus eingeladen, uns zu öffnen für die Trostlosigkeit und für die Schwierigkeiten anderer. Wir sind eingeladen, mitzumachen an dieser Bewegung der Liebe Gottes zu den Menschen. Wir sind eingeladen, Menschen wieder ihre Würde zu geben, sie zu beachten, ihnen Geborgenheit zu geben. Wir können uns nach unseren Möglichkeiten dort wehren, wo Würde und Wert von Menschen missachtet wird. Es liegt eine große Verheißung darin, wenn Menschen im Sinne und im Geist Jesus sich berühren lassen von der Zuwendung Gottes und wenn sie sich öffnen für die Fürsorge von anderen. Wenn wir mit unserem Besuch die nächste Liebe stärken können, dann ist das gut, dann stützt das, dann hilft das. Wir können uns von Jesus Christus anrühren und bewegen lassen, etwas dazu beizutragen, dass immer weniger Menschen sagen können, ich habe keinen Menschen. Heute ist Sonntag, Rogate. Das bedeutet betet. Ich möchte euch einfach bitten, dass wir beten, auch für diese Kranken, für diese Leute an dem Teich Bethesda, in ihrem eigenen Reich. Und wenn du jetzt gefragt wirst von Jesus, was willst du? Was würdest du antworten? Was willst du? Vielleicht schreibt man das mal auf den Zettel, nicht mit irgendwelchen Gedanken, Ideen, sondern genau diese Frage, was willst du? Was willst du?